Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da wollen wir draußen sein und spaßige Dinge tun. Für Jana und Patrick aus Trier ist im Wald schlafen ohne Zelt eine traumhafte Veranstaltung. Sie gehen gerne mal nach der Arbeit in den Wald, schlafen da unter freiem Himmel. Am Morgen danach geht es dann nach Hause, duschen und dann zur Arbeit. Und sie sagen, das sollten wir alle tun. Das tut gut. Warum? Darüber habe ich mit Jana gesprochen und sie gefragt, warum ist draußen schlafen für dich so besonders?
Weil es für uns wie ein kleiner Mini-Urlaub ist, so im Alltag. Wir können dabei unheimlich gut entspannen, fühlen uns mega verbunden mit uns selbst, mit der Natur. Wie so eine kleine Auszeit.
Aber das könnte man ja auch im Zelt machen.
Ja, aber du musst dir vorstellen, wenn du unterm Sternenhimmel liegst oder die Baumkronen über dir siehst, die frische Luft um die Nase hast und keinen Stinkesockengeruch, das ist echt schön.
Und kein Plastikzeltgeruch zum Beispiel.
Genau. Ja. Und es ist legaler. Also Zelt ist ja verboten.
Und es ist tatsächlich legaler, sich dann einfach ohne Zelt irgendwo hinzulegen.
Genau, das ist vom Gesetz her nicht verboten. Das ist eine Grauzone und somit... Ja,
ihr seid ja okay. Clever, ihr zwei.
Genau, ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, ich verstehe schon. Jana, der Gag ist, ihr kommt aus Trier, ist grün, ist schön. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, auch im Wald ohne Zelt zu schlafen. Hier in Berlin, schwierig. Da hätte ich ein bisschen Angst, dass ich ausgeraubt werde. Ist das so ein Ding, wo du sagst, ja, bei uns kann man das machen, in Trier ist das schön, aber woanders würde ich es mir auch überlegen?
Lustig, dass du das sagst, weil genau mit dem Argument haben wir Ausgebüxt gestartet. Das ist ja am Anfang ein YouTube-Kanal gewesen, Ausgebüxt. Mhm. Und wir haben gesagt, hey, wir wollen den Leuten zeigen, dass die kleinen Auszeiten nicht nur in Trier möglich sind. Das geht auch in anderen Städten.
Gibt es da für euch einen Unterschied zwischen Wald und Wald oder ist das für euch alles gleich, Hauptsache grün und über allem die Baumkronen, die so ein bisschen knistern?
Das Ziel ist ja, dass wir uns wohlfühlen und wenn du dich rauslegst und ein mulmiges Gefühl hast, dann ist das ja nicht Sinn der Sache. Also unser Ziel ist immer so ein bisschen wilde Natur zu finden, wenn man das dann so nennen kann. Also Stadtpark ist auch nett, aber wäre jetzt nicht so das, was wir ansteuern würden. Wir wollen halt wirklich zeigen, du kannst echt schöne Natur finden, wenn du nicht so weit fährst. Also du musst nicht bis zum Wochenende warten oder bis in den nächsten Urlaub. Du kannst das echt nach Feierabend machen. Und wenn du in Berlin dich in die Bahn setzt und eine halbe Stunde fährst, kannst du eben auch schon so ein kleines Abenteuer im Alltag erleben.
Wie läuft denn dieses kleine Abenteuer im Alltag ab, wenn man zum Beispiel arbeiten geht? Wie baut ihr das in euren Alltag ein?
Sagen wir mal Feierabend so um 4, 5, heim. Der Rucksack kann schon gepackt sein. Mhm. Ansonsten brauchst du nicht viel, gell? Du brauchst 3 Jahreszeiten Schlafsack, tut's meistens, eine Isomatte, ein bisschen was an Verpflegung. Irgendwie Couscous oder so oder ein Brot, genug Wasser und dann kannst du auch schon loslegen und fährst halt eben eine halbe Stunde, suchst dir ein schönes Plätzchen, genießt den Sonnenuntergang, zum Beispiel im Grunewald.
Ja, im Grunewald ist echt schön, würde ich das auch machen, definitiv.
Genau, und dann am nächsten Morgen früh aufstehen, frühstücken, heimfahren, duschen, auf die Arbeit.
Keine Scheu vor Krabbeltieren oder so?
Nee.
Keine Rückenschmerzen, so ein Waldboden ist ja auch hart.
Hartes Schlafen ist super gesund.
Ich habe auch eine sehr harte Matratze, da gebe ich dir recht. Aber die ist natürlich trotzdem ein bisschen gefedert. Das ist ja der Waldboden nicht.
Och doch, wenn du auf so Moos liegst.
Wenn du auf so einer scheiß Baumwurzel liegst.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Bevor du eine Isomatte ausbreitest, immer mal vorher tasten.
Ja, wenn du da im Dunkeln vor dich hintastest, von Baumwurzel zu Baumwurzel. Nein, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Ich finde es super schön. Ich habe das als Jugendliche, ich komme vom Dorf, weißt du, habe ich das auch total oft mit meinen Kumpels gemacht. Ich gebe zu, wir hatten alle einen Tee. Da merkt man ja auch nicht mehr so viel von den Baumwurzeln erst am nächsten Morgen. Aber es ist super cool, keine Frage. Ich kann das voll nachvollziehen. Meinst du, das liegt so ein bisschen daran, auch, dass du bist ja Landschaftsgärtnerin, dass du es einfach auch im Blut hast, dass du naturverbunden bist? Dein Mann macht das ja auch gern mit.
Ja klar, wir haben beide eine große Naturverbundenheit. Deswegen gibt uns das ja auch so viel. Für viele ist das Stadtleben ja schon stressig. Und ja, es ist nicht so leicht, dann für sich die Zeit zu finden und die Natur gibt uns einfach voll viel und wir müssen, das ist einfach da, weißt du, wir können es einfach nehmen und nutzen und die Schönheit vor der Haustür einfach wiederfinden.
Wie hat es euch denn gefallen am Teglersee?
Es war sehr schön am Ende, wir waren ein bisschen überrascht, wie viel da los war, also wir haben so den Tipp gekriegt, ja, dann legt euch da hin und dann ist total einsam.
Ja, nee, Teglersee ist nicht total einsam. Nee,
haben wir dann auch gemerkt. Mhm. Wir haben dann aber noch ein schönes Plätzchen gefunden und es war echt schön. Wir haben sogar einen Biber gesehen. Das war krass, hätte ich nicht gedacht.
Hat er sich da seinen kleinen Baum zurechtgebissen?
Er ist vorbeigeschwommen.
Ach cool, super. Habt ihr die Schiffe auch gesehen, die vorbeifahren?
Ja, wir haben auch den Flughafen gehört.
Alles klar. Schön, das ist eine schöne Überflugschneise ist da, ne?
Ja, total. Ja,
ne? Manchmal winken einem die Leute auch aus dem Flugzeug, hat man so das Gefühl, wenn man da so rumliegt. Nein, natürlich nicht. Aber ihr habt euch einen schönen Ort ausgesucht in Berlin, muss ich mal sagen. Einen schönen, ruhigen, romantischen Ort. Nee, aber wo hat es euch denn, weil du ja gesagt hast, ihr habt 30 verschiedene Orte in Deutschland, habt ihr bereist und habt draußen geschlafen. Kannst gerne auch noch mal ein paar nennen, wo ihr überall wart. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, was ihr am coolsten gefunden habt.
Ja, also wir waren den ganzen August unterwegs und haben 30 Nächte draußen gepennt hintereinander. Mhm. Wir waren da um Stuttgart rum unterwegs, München, Dresden, Leipzig, Berlin und Hamburg. Mhm. Und es war so unterschiedlich, wie die Städte sind. Also von einer wunderschönen Bergalm im Voralpenland bei München bis hin zum Containerhafen in Hamburg.
Oha, das ist auch romantisch, glaube ich.
Es hat alles irgendwie seinen Reiz. Das ist echt krass. Also mir hat es tatsächlich in den Bergen am besten gefallen, weil ich so ein kleines Bergkind bin. Mhm. Paddy war aber sehr geflecht vom Drachenberg in Berlin.
Ach echt?
Ja.
Witzig, warum?
Oh, es war einfach Hammer. Wir sind da abends angekommen, die Sonne ging unter und dann bist du als Trierer schon geflecht, wenn du auf so eine große Stadt wie Berlin blickst. Und wir lagen da hinter uns, haben noch ein paar Leute gefeiert. Es war irgendwie voll die schöne Stimmung. Ja, auch morgens einfach die Stadt unter uns zu sehen, hat ein krasses Naturgefühl so und trotzdem blickst du einfach auf die Hauptstadt und denkst, boah, wahnsinniger Kontrast. Und
Ich wollte gerade fragen, was scheint es ja nicht nur dieses Draußensein und dieses in der Natur sein zu sein, sondern halt dann schon auch so ein bisschen einfach was anderes zu sehen, oder?
Ja, klar. Also das Ausbüchsen, also das immer mal wieder draußen schlafen, so zeigt mir auch einfach, wie divers Deutschland einfach ist. Wir haben so schöne Ecken, das ist Wahnsinn. Und ich weiß schon in Rheinland-Pfalz manchmal nicht, wo ich anfangen soll, noch überall hinzufahren. So schön ist das. Und wir wollen einfach auch ein bisschen Werbung dafür machen, regional Urlaub zu machen, weil wir haben tolle Ecken. Man kann sich fühlen wie in Indonesien, wenn man in der Sächsischen Schweiz unterwegs ist. Ja, wir wollen die Leute einladen, einfach die Augen auch dafür zu öffnen, wie schön es bei uns ist.
Hast du denn nicht das Gefühl, dass wir Deutschen generell immer mehr unseres Tagesablaufs, vor allen Dingen natürlich im Sommer, das ist ja klar, bei dem Wetter, nach draußen verlegen und versuchen irgendwie, wenn dann die Hitze mal abgeklungen ist, ich habe so das Gefühl, da ploppt Berlin zum Beispiel ploppt so richtig auf. Tagsüber hast du lauter Leute, die so kurz vorm Abnippeln sind und immer ein Wechsel-T-Shirt dabei haben. Und abends hat sich irgendwie jeder nochmal so ein bisschen hübsch gemacht. Mhm. Und, ja, wirklich, ohne Witz. Und dann sitzt man überall so rum und flaniert ein bisschen und trinkt dort ein Getränk und dort ein Getränk. Und dann sitzen alle entspannt irgendwo rum und plötzlich wird auch wieder gelacht. Also, dass man sowieso irgendwie sein Leben im Sommer draußen verbringt und dass wir Deutschen dadurch, dass es so heiß war den letzten Sommer, uns so ein bisschen in Südländer verwandeln.
Oh, draußen, klar, auf jeden Fall. Also wenn du mit draußen auch auf der Straße meinst, für mich ist draußen einfach in der Natur sein. So. Also
du machst da schon einen Unterschied
zwischen ganz klar.
Richtig Natur und so draußen sich aufhalten.
Genau, also draußen in der Stadt ist für mich viel weniger entspannt wie draußen im Wald.
So. Also draußen in der Stadt auf dem Balkon schlafen ist nicht das gleiche wie im Wald?
Nee, ist auch schön, ist ein Anfang, wenn man anfangen will mit draußen schlafen, aber überhaupt nicht vergleichbar mit im Wald schlafen.
Okay, also ein Plädoyer jetzt hier für auf jeden Fall im Wald schlafen.
Ist mal ausprobieren, ja. Mal wirklich, auch wenn man ein bisschen Angst hat, so einfach mal versuchen fallen zu lassen draußen und die Krabbeltiere sein lassen und einfach sich hingeben und natürlich respektvoll und verantwortungsbewusst mit dem Wald umgehen als Umgebung. Kein Müll da lassen, keine Tiere stören und so und einfach sich hingeben als Teil der Natur. So.
Und am liebsten zu zweit.
Ja, dann ist geteilte Freude.
Und geteiltes Leid, wenn einen, der irgendwas in den Hintern beißt.
Ja.
Wunderbar. Jana und ihr Freund Patrick sind passionierte draußen ohne Zeltschlafer. Das haben sie einen Monat lang letztes Jahr in ganz Deutschland gemacht. Ihre Tour haben sie auf dem Blog Ausgebüxt dokumentiert.
Deutschlandfunk Nova.
Bei mir vor der Haustür, da ist immer immer was los, Freunde. Ist eigentlich egal, am Tag. Aber besonders voll ist es jetzt nachts. Da verdoppelt bis verdreifacht sich die Anzahl an Menschen, in der Simon-Dach-Straße gefühlt zumindest. Ist ja die Partymeile in Berlin-Friedrichshain. Ihr wisst schon, der Kiez, in dem auch das Berghain ist. Da wohne ich. Vom Berghain, der wird natürlich vorgeglüht, weil vor, weiß ich nicht, 1-2 Uhr muss man natürlich nicht aufschlagen. Und bei diesem Wetter machen das die meisten vorm Späti oder vor Kneipen und Restaurants, sie setzen sich einfach auf eine Brücke über dem Kanal. Das war nicht immer so. Mediterranisierung nennt sich das. Die Mediterranisierung der Stadt. Das sagen Wissenschaftler dazu, wenn immer mehr vom Leben draußen stattfindet, vor allem abends, so wie das in Südeuropa eben auch der Fall ist. Caroline Genz ist Anthropologin. Wir haben gesprochen und ich habe sie gefragt, wo bist du denn eigentlich lieber, draußen oder drin?
Ich bin natürlich lieber gerne draußen, aber das geht halt nicht immer, so wie man möchte.
Ja, aber du bist lieber gerne draußen, weil?
Weil es schöner ist, als in der Wohnung zu hocken, weil es schöner ist, draußen im Park zu sitzen, mit anderen sich auszutauschen.
Ist auch so ein Draußentyp. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt natürlich auch nachts arbeite und dadurch, dass es so unfassbar heiß ist am Tag, dass immer mehr Berliner dazu tendieren, immer länger nachts draußen unterwegs zu sein und da irgendwie Ping-Pong zu spielen. Also muss ja nicht nur rumsitzen. Gestern habe ich wieder irgendwie ein paar Leute gesehen mit Ghetto-Blaster auf der Bank in irgendeiner Straße, haben sich unterhalten und haben da ihren Ghetto-Blaster ausgepackt, ein bisschen getanzt und so. Dann auf dem Spielplatz saßen so ein paar rum und dann die Ping-Pong-Leute sind ja eh immer unterwegs. So. Ist das eine Entwicklung, die typisch ist, mit dem Wetter zu tun hat, oder ist das einfach, entwickelt sich die Stadt so, dass es immer mehr nach draußen zieht?
Es hat sich tatsächlich eine Entwicklung ergeben. Das war früher nicht üblich, dass man so viel nachts draußen war, wie vielleicht man das heutzutage ist. In den 50er Jahren war halt der städtische Raum oder der öffentliche Raum halt zum Konsumieren zum Beispiel, in einer Fußgängerzone. In den 68er Jahren ist der so politisiert worden. Da hat man im öffentlichen Raum demonstriert und den halt neu sich angeeignet. Und dann, was so Freizeit anbetrifft, also so draußen sein, um zu spazieren oder zu flanieren, das kam dann halt nach und nach immer später. Und heute ist das so, dass es halt dieses Gemeinsam ist, ne? Also diese Gemeinsamkeiten, gemeinsam rausgehen, in der Gemeinschaft sein oder eine Vergemeinschaftung im städtischen Raum halt stattfindet. Das hat so ein bisschen was, ich finde diesen Begriff ganz spannend, den der Stadtforscher Wolfgang Kaschuber geprägt hatte, die Mediterranisierung der europäischen Innenstädte.
Südeuropa, und Deutschland wird immer mehr Südeuropa.
Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hä? Was
will der?
Aber wenn man da so näher drüber nachdenkt, ich hatte mal ein bisschen umgefragt und zum Beispiel in München in den 80er Jahren war das Usus, dass man draußen war, also die Kultur des Draußenseins war da schon etabliert. Italien ist kurz vor der Tür, man ist schon so im Süden und dieses Lebensgefühl, was man so hat, das ist dann halt dort in die Städte mit reingetragen worden und das ist dann so immer weiter höher geschwappt. Und heute finde ich als Beispiel ganz exemplarisch Betonwüste Alexanderplatz, kannst du dich unter die Palme in einen Liegestuhl setzen, auch ohne Strand und Wasser.
Aber ob das schön ist, ist die Frage.
Das ist eine andere Frage, aber ich finde da an diesem Beispiel wird es so am ehesten sichtbar, was damit gemeint ist.
Aber das ist in Berlin ja sowieso Usus, du kannst dich überall hinsetzen. Es beschwert sich auch niemand, weißt du, ich meine?
Ja, aber das war in Berlin auch nicht immer so. Das hat sich auch geändert. In den letzten 15 Jahren ist es noch verstärkt worden. Die Admiralsbrücke in Berlin-Kreuzberg ist ja ein ganz klassisches Beispiel dafür. Die hat sich niemand so ausgedacht, dass das irgendwann die Brücke wird, um sich nachts zu treffen und Bier zu trinken und draußen die Stadt zu genießen. Und das hat sich so halt so etabliert. Die Leute haben sich das angeeignet über die Jahre.
Und aber die Modersohnbrücke in Friedrichshain, Partykiez ja eigentlich, aber da gibt es ja diese Modersohnbrücke, die über die S-Bahn führt. Da sitzen auch seit Jahren schon immer Leute auf dieser Brücke, wo ich denke, aber Leute, hier fahren einfach nur S-Bahn unter euch hin und her. Das ist jetzt nicht so sexy. Aber die sitzen da wirklich mit ihren Pilsetten eigentlich jeden Abend und quatschen.
Genau, und dann ist halt die Frage, warum machen die das eigentlich?
Ja, das ist die Frage.
So.
Warum setzen sie sich nicht woanders hin, wo es schöner ist?
Genau, also warum gerade diese Orte? Und tatsächlich eignet sich nicht jede Brücke dafür. Es muss halt genug Raum geben oder ein Ort sein, wo man halt zum Beispiel als Gruppe auch hingehen kann, wo genug Platz ist für die Leute, wo genug Platz ist, um sich hinzusetzen. Vielleicht, weiß ich nicht, auf der Admiralsbrücke ist auch noch so ein bisschen Natur, ne? So mit Wasser und Bäumen, das Ufer ist nicht weit. Cafés und Kneipen sind um die Ecke, Clubs auch. Also da gibt es noch so ein paar andere infrastrukturelle Punkte, wo man sich auch noch weiterhin dann ausschwärmen kann. Bei der Modersenbrücke total berechtigt. Wer sitzt sich schon an eine vierspurige Straße?
Ja, keine Ahnung, aber es machen viele.
Genau, aber das ist so, ich glaube, also es hat zwei Gründe. Das eine ist zum einen eine Geldfrage. Also nicht jeder kann sich leisten, ständig in eine Bar zu gehen oder in einen Club. Ich kann halt mir am Späti ein Bier holen, mich da hinsetzen. Das ist das Erste. Also wer kann sich überhaupt leisten, wohin zu gehen? Und das Zweite ist, finde ich zumindest, dieses Erleben und dieses Erfahren von Vielfalt und von Austausch und von Diversität. Ich gehe in die Stadt raus, ich gucke, ich sehe viel, ich kann mich mit verschiedenen Menschen austauschen, aber ich erlebe auch was und ich sehe was, was ich vielleicht zu Hause nicht sehen würde oder in der Bar sehr inklusiv auch überhaupt nicht sehen kann. Mhm. Und dieses Erleben von Austausch und Vielfalt und Diversität macht so ein bisschen die Essenz aus, warum man sich jetzt vielleicht auf diese Modersohnbrücke oder ob das jetzt die Admiralsbrücke ist oder irgendeine andere Brücke zum Beispiel setzen würde. Aber es müssen halt Orte sein, in denen was passiert, mhm, in denen man was erleben kann auch.
Meinst du, Berlin ist so ein Musterbeispiel für, wir machen draußen alles Mögliche?
Also ich glaube nicht, dass man es pauschalisieren kann. Das ist das Erste. Also in Köln oder in München oder in Hamburg gibt es ähnliche Viertel, in Leipzig auch. Was mir aber aufgefallen ist, und das fand ich viel krasser als Kontrast, zum Beispiel in Montreal. Mhm. Ich war im Park und wollte ein Bier trinken, was da einfach nicht möglich ist. Weil es ist verboten, im öffentlichen Raum Alkohol zu konsumieren. Und in Berlin, wenn man dann halt wieder zurückkommt nach Deutschland oder auch gerade nach Berlin, dann fährst du halt in der U-Bahn und halt jeder hat irgendwie ein Bier in der Hand. Und es ist total selbstverständlich, in den Park zu gehen und dort halt zu trinken oder sich zu treffen. Und dieses Gefühl von Freiheit, hier kann man das machen, hier ist das okay, das ist ein Möglichkeitsraum, wo man das machen kann. Das empfinde ich zumindest als was sehr Berlin-spezifisches, gerade wenn man es woanders anders erlebt. Mhm. Und in Berlin gibt es auch keine Sperrstunde. Was es in Berlin aber mittlerweile gibt, vielleicht auch noch nicht im Verhältnis so lange, aber es ist halt die Nachtruhe. Mhm. Und das ist dann eher das, wo es dann vielleicht anfängt, konflikthaft zu werden.
Ja, wobei ich wohne ja im Partykiez. Ne, in Friedrichshain, in der Simon-Dach-Straße und hat natürlich immer Gemurmel im Ohr, die ganze Nacht fast durch, ja, trotz Nachtruhe. Ich finde, es gehört dazu. Ist halt Stadt. Aber da wären wir schon beim Thema. Stadt, Land. Meinst du, das ist ein typisches Stadtphänomen? Oder gibt es auch auf dem Dorf?
Ich würde das so ein bisschen also auf diese Orte beziehen. Ne? Also, dass ich halt einen Ort für eine Gruppe habe oder für meine Freunde oder für einen Freundeskreis, wo ich mich vielleicht der sozialen Kontrolle entziehen kann, wo ich vielleicht auch ein bisschen anonym bin, wo man, auch wenn man wenig Geld hat oder wenig Bars vielleicht oder sonst was im Umkreis, im Kiez oder im Dorf, dass man halt diesen Ort findet. Und ich kann mir vorstellen, dass halt auf dem Dorf, weiß ich nicht, dann sind es halt die Bushaltestellen. Ne? Also wo kommen die Leute zusammen, um eben diese Orte zu finden, wo sie halt so sein können, wie sie sind, wo sie sich auch mal austesten können und ausprobieren und nicht immer der sozialen Kontrolle von halt privaten Räumen unterliegen. Mhm. Ne? Also wo ist öffentlicher Raum im Dorf eigentlich vorhanden?
Ja, der ist eigentlich viel mehr vorhanden als in der Stadt, wenn man ganz ehrlich ist. Kannst du eigentlich überall hingehen auf dem Dorf?
Ja, aber du hast mehr Augen, die auf dich gucken und dich kennen. Der öffentliche Raum in der Stadt bietet halt mehr Raum zur Anonymität, zu weniger sozialer Kontrolle. Du wirst zwar beobachtet, aber die Leute sehen dich morgen vielleicht nicht wieder. Oder sprechen beim Bäcker dann darüber, dass du nackig auf dem Liegestuhl im Dorf gelegen hast.
Ja gut,
hast.
Das ist ihnen halt auch einfach scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist.
Also ja, es gibt diese Orte dort bestimmt, aber sie sind vielleicht schwieriger zu finden.
Okay.
Oder sich schwieriger anzueignen und zu erobern vielleicht.
Mhm. Gibt es deiner Meinung nach auch Nachteile davon, dass wir immer mehr draußen machen oder ist das durchweg positiv besetzt?
Klar, vielleicht stört dich der Lärm jetzt nicht ab 22 Uhr im Partykiez. Aber die Sache ist ja die, dass halt in der Stadt leben halt unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlichen Ansichten. Weiß ich nicht, in den 20ern gehst du in den Club. In den 30ern oder mit 30ern versuchst du dein Kind um 20 Uhr ins Bett zu bringen und wenn du 60 bist, gehst du ins Konzerthaus oder so. Aber dass halt so diese unterschiedlichen Ansprüche alle an den gleichen Raum und an die gleiche Stadt gestellt werden. Und da ist es halt so, dass eben Stadt sehr lebendig ist und auch sehr wandelbar, aber halt auch mitwächst mit den Leuten, die in ihr wachsen. Und dadurch stehen halt immer wieder unterschiedliche Bedürfnisse sich gegenüber. Hm. Und dann kommt es halt zu Konflikten. Also die Admiralbrücke hat das auch erlebt, dass halt Lärmkonflikte dort sind ab 22 Uhr mit der Nachtruhe. Ich glaube, die wurde in Berlin 2005 eingeführt. Und jetzt ist halt so, dass halt irgendwann kommt dann mal ein sehr freundlicher Polizist vorbei und bittet halt die Leute vielleicht in die Kneipen zu gehen, die ja nicht weit entfernt sind. Aber dass es so eine Aushandlung dann geben müsste, ob das jetzt über Stadtverwaltung ist oder über Nachbarschaften, aber dass dieses Austausch und das Miteinander natürlich auch in die Richtung gedacht wird, dass halt eine gegenseitige Achtsamkeit und aufeinander achten eigentlich auch mitgedacht werden müsste. Das ist das eine, der Lärm, und das andere, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, gerade für das Draußensein in der Nacht, ob das in Berlin oder Hamburg oder München ist, ist eben dieser Städtetourismus, der halt auch in den letzten 10 Jahren echt an Fahrt genommen hat. Oder vielleicht sind es auch 15 Jahre, also mit der Einführung von EasyJet, ne, ist halt super billig, kannst du nach Amsterdam, kannst du nach Berlin für wenig Geld. Und dann kommen die Leute halt für eine Nacht. Denen ist das ja egal, ob die Müll hinterlassen oder was die hinterlassen.
Das sind die Freunde mit den zerbrochenen Flaschen, die überall rumliegen.
Also Stadt wird ja in dem Moment auch konsumiert. Mhm. Also dieser Erlebnisraum, dieser Möglichkeitsraum Stadt, der dann konsumiert wird, dass halt mit diesem Konsum in irgendeiner Form vielleicht auch nachhaltiger umgegangen werden müsste.
Caroline Genz, Anthropologin, sagt, Mediterranisierung nimmt immer mehr zu. Weil wir ein Stück Urlaub auch zu Hause leben wollen und draußen abzuhängen und sich zu treffen und was zu trinken. Das ist ein Raum für Austausch, den sich alle leisten können. Im Gegensatz zu Bars, in denen überteuerte Cocktails verkauft werden. Zum Beispiel.
Deutschlandfunk.
Radler im Spiegel zocken, Tischtennisschläger rausholen und dann ab an eine Platte. Die einen oder anderen von euch haben vielleicht gedacht, ja, das ist das, was ich heute tun sollte. Aber was macht man dann, wenn die mal wieder belegt ist, die Platte? Warten und nerven, dass die anderen jetzt bitte gehen sollen? Genau vor diesem Problem stand auch Peter Ulrich. Und dann hatte er eine Idee. Er ist Webdesigner und hat angefangen, eine Seite zu programmieren, auf der alle Tischtennisplatten, die ihm in Berlin so über den Weg laufen, einfach mal eingetragen hat. Und er hatte nämlich noch immer Angst, dass plötzlich Berlin sich um seine Stammplatte versammelt.
Ja, genau. Also im Prinzip war es Eigennutz. Also ich habe das jetzt nicht gemacht, um jetzt irgendwie anderen damit zu helfen oder um damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen. Ich dachte einfach nur, wenn ich die Funktion gebrauchen kann, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es vielleicht andere auch nutzen und dann genau, dass sich so die Karte immer weiter füllt, und so ist es dann auch gekommen.
Von der ersten Platte angefangen zählt die Ping-Pong-Map heute 8000 Platten. Die meisten in Berlin, wo der Peter herkommt. Unter den abgelegensten Eintragungen sind aber auch Platten auf Hawaii oder Mali. Gar nicht vertreten? China. So richtig erklären kann sich der Peter das nicht, weil die Karte natürlich ungleich bekannt ist.
Also ich kann halt nicht einschätzen, ob jetzt 90% in Berlin schon eingetragen sind oder ob es 80% sind. Und auch für andere Städte kann ich das schwierig einschätzen. Also nur so, wenn man auf die Karte guckt, dann kann man schon sagen, dass Berlin, Hamburg, München, also so die größten Städte, dass die halt auch eine sehr hohe Dichte haben. Und kleinere Städte, ich glaube, da wird es tendenziell, also da wird die Karte vielleicht auch gar nicht so genutzt oder gebraucht, weil in kleineren Städten kennt man, glaube ich, die Plätze, wo man spielen kann.
Am schönsten ist die Karte allerdings, wenn man so richtig weit rauszoomt und sieht, dass auf der ganzen Erde Menschen die Möglichkeit haben, draußen Tischtennis zu spielen. Also geht mal auf pingpongmap.net. Da seht ihr, wo die nächste Platte steht. Viel braucht's ja nicht.
Ball, Schläger, das ist Bier. Bier wäre nicht schlecht. Ball, Schläger, Bier, ja, das ist eigentlich alles, was man braucht.
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Da wollen wir draußen sein und spaßige Dinge machen. Das war ja mein Thema heute bei Ab21. Jana Heck hat erzählt, warum Schlafen ohne Zelt im Wald für sie das Naturerlebnis ist. Caroline Genz ist Anthropologin und sie sagt, Mediterranisierung wird tatsächlich immer mehr. Wir leben immer mehr draußen, auch nachts, so wie in Südeuropa. Ein Grund, draußen abhängen und sich treffen und was trinken, ist ein Raum für Austausch, den sich alle leisten können. Und Peter Ulrich lebt seine Leidenschaft für die Draußenaktivität schlechthin. Er hat eine Tischtennis-Map im Netz installiert und da sammelt er Tischtennisplatten auf der ganzen Welt. Denn wie sagt er so schön?
Ball, Schläger, Bier, ja, das ist eigentlich alles, was man braucht.
Jo.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Dortmund. Ein Eichhörnchen ist in Dortmund in einem Gullideckel stecken geblieben. Das kleine Tier schaute am Donnerstag nur noch hilfesuchend mit dem Kopf aus dem Loch des Gullideckels, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Eichhörnchen hatte vermutlich versucht, aus dem Kanalnetz durch den Deckel zu flüchten. Es hatte wohl die ein oder andere Nuss zu viel gefuttert und war bei dem Versuch, der Unterwelt zu entkommen, in der Zwischenwelt, zwischen Zivilisation und Kanalsystem stecken geblieben. Da Feuerwehrleute das Tier vor Ort nicht befreien konnten, brachten sie es samt Gullideckel zu einer Tierarztpraxis. Dort konnte das Eichhörnchen dann nach einer Narkose befreit werden. Es erlitt nur leichte Halsverletzungen. Ob das durch das Entfernen des Gullideckels entstandene Loch im Boden gesichert wurde oder andere Lebewesen daraufhin stecken geblieben sind, ist nicht bekannt.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.